Ja, guten Morgen zusammen. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch da seid, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Ich freue mich über neuen Gesichter, die da sind. Herzlich willkommen. Как дела? Хорошо? Ich freue mich. Слава Богу. Ja, und Auch manche Brüder von uns, die sich nach einer gewissen Zeit der Krankheit sich erholt haben, freue mich, dass ihr da seid. Ein richtig schöner Tag, um Gott zu feiern und mit Gott Gemeinschaft zu haben und miteinander zu haben. Es ist so köstlich, wenn Brüder und Schwestern zusammenkommen. So, kleine Confession heute. Ich war mir vor 10 Minuten so überzeugt, dass ich nicht predigen muss. Ich war so felsenfest, das könnt ihr mir nicht glauben. Absolut, absolut überzeugt. Aber diese Liste, die vorne an der Pinnwand hängt, die lügt nicht. Also, wie es auf Lateinisch heißt, scripta manet verba volant. Also die Schrift bleibt die Worte vergehen. So, dann, ich habe mir jetzt überlegt, so ganz ehrlich vor euch zu sein und das auch so zu erklären und einfach heute aus dem Psalm 73 zu predigen, ein Psalm, was mich sehr lange, 73, genau, 73, ein Psalm, was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Also schon aus meiner Kindheit und besonders, wenn man schwierige Zeiten hat und man liest Psalm 73, irgendwie, das tröstet einem unheimlich. Und ich konnte mich sehr, sehr stark mit dem Psalmist identifizieren, mit dem Asaf, wo ich diese Zeilen gelesen habe. Kurze Worte über die Psalmen. Also, wie viele von euch haben die Psalmen in euren Bibeln in 5 Teile oder Bücher unterteilt? Hat jemand gewusst? Genau, also es gibt tatsächlich die Psalmen, die sind zusammengesetzt aus 5 Büchern. Und wenn man die 5 Bücher rechnet mit den übrigen 65, da ergibt sich die wunderbare Zahl 70. Da sieht man, da Gott so schön mit Zahlen spielt. Aber wir bleiben dabei zu sagen, okay, Buch des Psalmen, ein Buch, wir bleiben bei 66 Büchern, so wie es in den meisten Bibeln aufgeteilt ist. Und was wichtig ist bei den Psalmen, das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich bei jedem Buch der Bibel, es ist ganz wichtig, die Genre zu identifizieren. Was heißt Genre? Das ist so eine Einstufung oder eine Unterteilung in literarischen, musikalischen Werken. Es ist ganz wichtig, was wir vor uns haben. Genre beschreibt die Kategorie literarisch oder musikalisch zum Beispiel. Und die Psalmen gehören klar zu Poesie oder Lyrik, und als mündige Christen, wenn wir die Psalmen lesen, da wissen wir, stimmt, es gibt prophetische Elemente in den Psalmen, es gibt auch Theologie, aber überwiegend, das sind Gebete, das sind Lobgesänge, die Menschen wie du und ich zu Gott gesungen und gebetet haben. Und deswegen sind die Psalmen, da steckt so viel Pathos, so viel Leidenschaft, so viel Gefühl. Und man hat auch Psalmen gelesen, wo steht, Herr, räche du dich, bestraf du meine Feinde, Herr, mache du mir recht oder zerschmettere die Kinder des Bösen, die mir so viel Leid angetan haben. Es ist so viel Gefühl dahinter, es ist so viel auch, sage ich mal so, menschliche Empfindungen. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen, damit wir nicht eines Tages uns die Zerstörung unserer Feinden wünschen und auch die Bestrafung denen, die wir nicht mögen. Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Und was heißt das, wenn die Psalmisten manchmal sagen, Herr, räche du dich über meine Feinde, zerschmettere sie und so, ist das weniger inspiriert? Nein, es geht darum, um Gefühle vor Gott zu bringen. Und ich kann euch nur ermutigen, in eure Gebete oder auch im Lobgesänge, einfach vor Gott so zu kommen und die Gefühle rauslassen. Gefühle. Herr, ich bin empört. Herr, ich komme mit dieser Situation oder mit jeder Situation nicht klar. Herr, ich empfinde das. Wohin sollen wir uns mit unseren Gefühlen gehen, wenn nicht zu Gott? Ob wir Freude haben, ob wir Leid ertragen. Die Psalmen, die helfen uns wirklich, unsere Trauer und unsere Schmerzen auszudrücken. Wohin denn sonst, wenn nicht zu unserem Vater? Der himmlische Vater. Ich kann sagen, dass ich einen sehr gütigen, sehr, sehr tollen Vater hatte und ich konnte wirklich mit jedem Problem zu ihm gehen. Er hat mich nie ausgelacht, er hat nie gelächelt über meine Probleme, der hat einfach zugehört. Hat einfach zugehört. Das ist so wunderbar. Für mich ist Vater Bild irgendwas Wunderschönes. Also, und ich kann über so viele Menschen sagen, dass die leider nicht die Väter hatten, die Gottes Güte und Gnade widerspiegelt haben. Aber der gütige Vater im Himmel, der nimmt sich Zeit für dich, für deine Gefühle, für deine Gebete, für deine Empörung, für all deine Frustrationen. Und das lehrt, das ist eine sehr wichtige Lehre, was ich von den Psalmen ziehe. Was ich noch, okay, ich fange jetzt mal mit dem Vers 1 an, also Psalm 73, drittes Buch der Psalmen, ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegenüber Israel, gegenüber die, welche reines Herzen sind. Gott ist gut. Könnt ihr alle das sagen? Gott ist gut. Auch, ich sag mal so, wenn nicht viel Geld in der Tasche ist, wenn die Gesundheit nicht mehr so ist, wie es war, wenn man unter Stress und Zwang und was auch immer noch steht, es gibt so viel, was uns bedrückt, jeden Einzelnen von uns. Aber könnt ihr wirklich sagen, dass Gott gut ist? Amen. Gott ist gut. Und das ist Nummer eins zu wissen in unserem Leben, egal was passiert, Gott ist gut. Und ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Misstritt getan. Oft ist unser Weg, unser Leben mit Gott beschrieben wie ein gerader Weg. Ein Weg, der manchmal eng ist, manchmal steinig, manchmal schwer. Es geht manchmal richtig steil und es kostet uns so viel Kraft. Es ist aber ein gerader Weg, ein Weg mit Gott. Aber es gibt manchmal die Möglichkeit, dass wir auf diesem Weg straucheln. Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass wir von manchen Situationen in die Knie gezwungen werden oder dass wir umfallen. Aber als Gerechte, wir haben die Möglichkeit, auf diesem Weg zu bleiben und immer wieder aufzustehen. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr Tiefen hattet, wo ihr am Boden wart und dass man das Gefühl hatte, ich habe nicht die Kraft, wieder aufzustehen, aber ich probiere es trotzdem. Und irgendwie hat Gott jemanden oder etwas geschickt oder irgendeine Situation zugelassen, wo man doch Mut gefasst hat und hat gesagt, ich stehe wieder auf. Es lohnt sich, weiter zu kämpfen. Es lohnt sich, weiter zu machen. Ich hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Misstritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich den Frieden der Gottlosen sah. Ich beneidete die Übermütigen. Die größte Frage, für viele von uns, wenn ich doch Gottes Kind bin, warum geht es dem Bösen so gut? Man vergleicht sich mit anderen, die wirklich ein Picobello-Leben hatten. Die müssten sich nie um irgendwas bemühen, die mussten sich nie für irgendwas kämpfen. Irgendwie alles so leicht erreicht, es wurden denen alles hinterhergeschmissen. Und ich oder du oder viele von uns mussten so hart dafür kämpfen. Und da fragt man sich, ja, wenn ich Gottes Kind bin, warum geht es den Gottlosen so gut? Und vielleicht ist das auch so diesen Grund zum Straucheln und auch im Glauben entmutigt zu sein. Warum? Warum geht es denn gut? Und dann beschreibt Asaph diesen Glück der Gottlosen weiter. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie werden nicht bemüht wie andere Leute und nicht geschlagen wie andere Menschen. Darum schmücken sie sich stolz und kleiden sich frech. Mir geht's gut, ich verachte Gott, ja, als Bösewicht. Ich habe ein wunderschönes, wunderbares Leben und das müsst ihr alle sehen. Die wollen auch in ihrer Übermut, in ihrem Stolz auch anderen das sehen. Die geben an mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung. Ihr Gesicht strotzt vor Fett, sie bilden sich viel ein. Sie reden höhnisch und boshaft, drohen mit höherer Gewalt. Sie reden, als käme es von Himmel, ihre Worte haben Geltung auf Erden. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, was merkt Gott? Weiß der Höchste überhaupt was? Weiß der Höchste überhaupt das? Die Gottlosen, die verspotten Gott und die geben ihre Worte, ihre Philosophie, ihre Haltung zu politischen Geschehen oder Soziales oder was auch immer, ihr Wort, die geben es höher als Gott. Gott hat keine Ahnung, der weiß gar nichts. So weit gehen sie. Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Es ist die Frage, also wenn wir Not leiden oder wenn wir Struggles, also Kämpfe im Glauben haben, denken wir oder schätzen wir die Situation immer objektiv ein, also wirklich unparteiisch, also wirklich so, wie es ist, oder durch Leid oder durch diese Trauer, die wir erleben, wir sehen manchmal Sachen schlimmer, als sie sind. Kann unser Urteil durch Schmerzen, durch Leid, kann unser Urteil betrübt werden? Und ich bin der Erste, der die Hand hebt und sagt, ja, manchmal, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es brauche oder wie ich es mir vorstelle, ich sehe wirklich alles schwarz oder doppelt so schlimm, wie es eigentlich ist. Manchmal mein Urteil ist betrübt, wenn es mir schlecht geht. Und manchmal gibt es Leute neben mir, die sagen, hey, das ist so ganz, wie du siehst, so schlimm ist es eigentlich nicht. Und ich würde wagen, so weit zu gehen, dass dieses Glück, was wir manchmal in den Gottlosen sehen, dass die niemals ein Problem haben, dass die nie krank werden, dass die immer reicher werden, dass denen immer gut geht. Ich weiß nicht, ob das so objektiv ist. Es kann sein, dass wir diesen Glück der Gottlosen überschätzen. Dass wir immer, hätte ich sein Leben. Ich weiß es nicht, was eigentlich im Verborgenen mit diesen Leuten abgeht. Wie unglücklich die sind, obwohl sie eigentlich alles haben. Oder wie verhasst sie sind. Ich habe zum Beispiel, ihr kennt ja, du machst YouTube an und dann kommen irgendwelche Vorschläge. Und vor kurzem kam irgendwie, ich weiß nicht, war das irgendwann mal jetzt im März, da war irgendwas mit Stalin, entweder sein Geburtstag oder Todestag. Und YouTube hat mir natürlich dieses Video über Stalin vorgeschlagen. Und das war, obwohl er so der König und der Machthaber und der beste und der tollste Diktator über Russland war, hatte er alles und hat alle seine Feinde beseitigt. Der hatte immer wieder Probleme mit seiner Familie. Seine erste Frau hat er in den Wahnsinn getrieben. Ich glaube, die hat Selbstmord begangen. Die zweite, die ist auch irgendwie ganz unglücklich gestorben. Der hat sich geäußert, dass er absolut zerstört war am Boden. Der konnte nicht klarkommen mit dieser Familiensituation. Und vielleicht andere haben ihn beneidet. Ja, der hat das Sagen über Russland und über die Hälfte von Europa. Und manchmal blicken wir einfach nicht hinter diese Fassade, wenn den Gottlosen gut geht und immer reichen werden. Wir wissen nicht, was da abspielt, wie tiefst unglücklich sie sein können. Leid und Probleme, die in unser Leben kommen, können unser Urteilsvermögen blenden oder betrüben, dass wir die Situation nicht richtig einschätzen. Was sollen wir damit machen? Der Asaf sagt, wir sollen zu Gott kommen. Und die Psalmen, die sagen, komm zu Gott. Lass deine Gefühle in einem Lied oder in einem Gebet zu Gott aus. Lass sie laufen, bring sie vor Gott. Jede Empfindung. Und wenn wir vor Gott kommen, da passiert mit unseren Gefühlen, da passiert irgendwas Wunderbares. Wir haben diesen Parakletos, diesen Heiligen Geist, der uns zur Seite gestellt ist und der hilft uns in unserem Innersten auf eine mysteriöse Weise, unsere Gefühle zurechtzurücken. Manchmal unsere Sichtweisen werden korrigiert. Wir können manchmal in Gebet vor Gott kommen mit einer gewissen Haltung. Und wenn wir ehrlich im Gebet und mit offenem Herzen vor Gott kommen, wir stehen wieder auf mit einer vollkommen anderen Haltung und vollkommen andere Gefühle, die durch den Heiligen Geist zurechtgerückt worden sind. Ich bin manchmal im Gebet mit irgendwelchen Zielen und mit irgendwelchen Wünschen. Ja, Gott, und du sollst, und du sollst, und ich erwarte von dir das und jenes. Und nach dem Gebet ist irgendwas passiert, wo ich wieder aufgestanden bin, Herr, eigentlich, nein, dein Wille soll geschehen. Du hast Ahnung, du hast alles im Griff, du weißt es besser, was wir brauchen. Ein Prediger ging so weit, dass er gesagt hat, dass der Heilige Geist, ist der Mittler oder der ist Vermittler zwischen uns und Gott im Gebet. Der Heilige Geist hilft uns im Gebet. Und ein Prediger hat gesagt, dass manchmal der Heilige Geist unsere Gebete sabotiert. Also du sprichst ein falsches Gebet zu Gott, der Heilige Geist kommt dazwischen und der bittet für dich was anderes an Gott. Gott, Vater, der braucht nicht das, der braucht das. Vater, der will das von dir, aber der braucht nicht das, sondern das. Und ich fand diese Idee sehr interessant, dass der Heilige Geist das Richtige, der funkt dazwischen und der bittet zu Gott für uns, was wir eigentlich brauchen. Also prüft dieser Gedanke, ob was wahr ist oder für euch annehmbar ist und fangt was damit an. Aber ich finde, es ist ein sehr interessanter Gedanke. Siehe, das sind die Gottlosen, denen es immer gut und sie werden immer reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Also das ist so ein zerstörerischer Gedanke. Wenn man glaubt, okay, ich habe mich bekehrt, ich habe auf so viel verzichtet, ich bin eigentlich ein Fisch, was gegen den Strom schwimmt, Ja, mich kostet so viel Kraft, so viel Mühe. Ich würde mich am liebsten vom Wasser treiben lassen, die Erde anderen. Es kostet so viel Kraft. Ja, und jetzt, statt dass Gott mich irgendwie jetzt ehrt oder mir irgendwie irgendwas leichter macht, jetzt habe ich so viel Widerstand. Und Gott, ist es alles umsonst? Was ich in diesem Leben jetzt durchmache, ist umsonst, ist wirklich umsonst. Denn ich bin doch täglich geschlagen worden und meine Strafe ist alle Morgen da. Es läuft so viel verkehrt. Das kann es nicht mehr ertragen. Warum habe ich mich überhaupt bekehrt? Warum? Ja, hätte ich doch mein Leben weitergeführt wie alle anderen und vielleicht werde ich auch von diesen Gottlosen, denen es gut geht, bla bla und so weiter. Nicht vergessen, das sind Gefühle, mit denen Christen, Kinder Gottes, kämpfen. Das sind Gefühle. Wollte ich auch so rechnen, siehe, so würde ich das Geschlecht deiner Kinder verraten. Und dann kommt dieser Gedanke, ich will doch zum Gottesvolk gehören. Ich bin doch ein Kind Gottes. Wenn ich so denken würde, dass alles umsonst ist, dass ich lieber hätte sein lassen sollen und nicht Christ werden und nicht Gott folgen, da würde ich doch dieses wunderbare Volk der Kinder Gottes verraten. Ich wäre nicht ein Teil davon. Ich würde alle Christentum, ich würde Jesus verraten. Der sein Leben für mich gegeben hat, der sein Blut für mich vergossen hat, ich würde diesen wunderbaren Retter verraten. So sah ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es schien mir vergebliche Mühe zu sein, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende merkte. Asaf geht in Gottes Heiligtum, geht in den Tempel, da ist die Anwesenheit Gottes da, da ist der Heilige Geist da. Und wie vorhin gesagt, im Gebet, wenn wir mit Wut und Frust gehen und ganz ehrlich vor Gott sind, da passiert was. Als wir in das Heiligtum Gottes gehen, da sehen wir eigentlich, was die Gottlosen, was die anderen, die wir vielleicht für eine kurze Zeit beneidet haben, was sie für ein Ende haben. Nur auf schlüpfrigen Boden setzt du sie. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie geschah das so plötzlich und entsetzlich? Sie gingen unter und nahmen ein Ende mit Schrecken. Die Leute, die heute ganz stolz und übermütig ihr Wort über Gottes Wort erheben und die glauben, die haben diese Illusion, dass sie das Sagen haben in dieser Welt. Die Leute, die glauben, dass sie die Geschicke der Menschheit lenken und die lassen uns auch spüren, dass sie glauben, dass sie das tun können, die sind auf sandigen Boden. Die können und die werden auch durch den Hauch Gottes in Trümmer enden. Ganz plötzlich und unerwartet. Ich erinnere mich über die Zeiten in Rumänien, wo wir gedacht haben, dass Kommunismus niemals enden wird. Und das war so eine felsenfeste Diktatur und alles so gut organisiert. Und dein Nachbar hat dich verraten und hat die gelauscht, wann du nach Hause gekommen bist, was du gesagt hast. Und das war so gut organisiert. Und politische Gegner, die sind verschwunden. Das war so fest, diese Diktatur, dass wir geglaubt haben, das wird niemals enden. Und dann in einem Dezember gingen Leute auf der Straße, die Menge kam, es kamen immer mehr Leute dazu und irgendwann mal, wir konnten es kaum fassen, unser Diktator wurde im kurzen Prozess gemacht und in ein paar Tagen ist er erschossen worden. Wir konnten es kaum fassen. Klar, wir haben uns nicht gefreut, ja, dass er so enden musste. Aber das, was wir geglaubt haben, das wird niemals enden, das ist in einem Monat, in wenigen Wochen ist zusammengekracht. Und da erfüllt sich dieses Wort Gottes, das mit seinem Hauch, einmal haucht er über sie und der schmeißt sie alle um. Und die geglaubt haben, die werden für immer regieren und immer das Sagen haben, die sind weg. Die Gottlosen. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so wirst du, Herr, wenn du dich aufmachst, dir Bild verächtlich machen. Als mein Herz verbittert war und es mir in den Nieren wehtat, da war ich dumm und verstand nichts. Ich benahm mich wie ein Vieh gegen dich. Wo ich von der Meinung war, dass die glücklich sind als wir, als die Kinder Gottes, ich hatte nichts verstanden. Ich war weniger intelligent wie ein Tier. Das sagt Asaf. Und das sind sehr starke Worte, aber das beschreibt am besten, wie unsere Logik oder wie unsere Empfindung ist. Und doch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Egal was kommt, egal wie gut den Bösen geht und mir schlecht geht, eins bin ich mir sicher, Gott hält mich bei der Hand und Gott hält dich bei der Hand. Und Gott hält auch diejenigen bei der Hand, die jetzt ihre Heimat fliehen mussten und auch alle anderen, die unheimlich drunter leiden. Leite mich auch ferne nach deinem Rat und nimm mich hernach mit Ehren auf. Wen habe ich im Himmel? Und dir ziehe ich gar nichts auf Erden vor. Yahweh, Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er ist unser Tröster, er ist unser mächtiger Gott im Himmel. Er ist unser Gott. Und Asaf sagt, auf Erden ist nichts, was wertvoller hätte als meinem Gott. Dir ziehe ich gar nichts auf Erden vor. Stell dir mal vor, dass ja, das höchste der Gefühle oder Reichtum oder alles, was du dir auf dieser Erde vorstellen kannst, dass es gut für dich wäre. Und doch kommt es nicht auf diesem Level, Gott persönlich als Gott zu haben. Schwinden auch mein Fleisch und mein Herz dahin, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Gott bleibt ewiglich mein Herzens Fels und mein Teil. Ich habe mein Leben mit dir, wir gemeinsam, wir haben unser Leben auf diesem Fels gebaut. Auf die Zusagen Gottes, auf dem Sohn Gottes. Und Gott ist unser Teil. Das heißt, Gott ist unsere Erbe. Wenn wir von diesem Leben umziehen werden, Gott wird unsere Belohnung sein. Gott wird unser Reichtum im Himmel sein, die Beziehung zu ihm. Denn siehe, die fern von dir sind, kommen um. Du vertilgst alle, die dir untreu werden. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um zu erzählen all deine Werke. Die Nähe Gottes ist köstlich. Und man sieht wirklich Menschen, die das auch zum Ausdruck bringen. Manche machen so ein Geheimnis davon, aber manche Leute, wirklich, du kannst es wirklich ansehen, dass sie in der Nähe Gottes strahlen vor Freude, vor Begeisterung. Und das ist manchmal, ich würde die Leute nicht kategorisieren oder manche freuen sie sich im Herzen, die sind vielleicht introvertierte Typen, man sieht es denen nicht an. Aber bei manchen sieht es mehr, die zeigen diese Gefühle, Gott ist mir köstlich. Gott ist mir köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um zu erzählen all deine Werke. Egal was passiert, egal wenn mein Fleisch angegriffen wird, wenn ich durch Krankheiten geplagt werde, wenn, sagen wir mal so, auch meine Familie angegriffen ist, wenn meine Finanzen angegriffen werden, wo, was wir auch immer für Probleme kriegen oder gerade in denen wir gerade sind, Gott mache ich zu meiner Zuflucht. Ich versuche immer in Gott zu ruhen und da Zuflucht zu finden. Ich weiß, dass der allmächtige Gott, der kann die Situation so drehen, dass ich doch ein Stück Ruhe und Gelassenheit in einem gewissen Maße doch und Sicherheit in ihm finden kann. Ich kann von meinem Leben erzählen, ich stand mindestens dreimal vor totalem Pleite und Abgrund. Also von allen möglichen Gesichtspunkten oder Anschauungspunkten. Und dann ist immer wieder irgendwas passiert. Ich kam zu Gott, ich habe Gott meine Hilflosigkeit und meine Verzweiflung gezeigt. Und auch manchmal waren meine Gebete wie in den Psalmen, muss ich ehrlich sagen. Ich war wirklich verzweifelt und dann, wo ich Gott erkannt habe, nur du kannst mir helfen und ich sehe keine andere Lösung mehr, da hat er eingegriffen, da hat er die Situation gewendet, vielleicht nicht so, wie ich wollte, aber er hat es getan und deswegen kann ich heute erzählen, es war Gott, nur Gott, der das gemacht hat und meine Situation, mein Schicksal ein paar Mal gewendet hat. Hätte ich eine Lösung, mögliche Lösung bei den Menschen gehabt oder aus meinen eigenen Kräften, ich könnte jetzt nicht sagen, es war Gott, sondern ja, das war eine Option von drei oder vier, die mich gerettet haben. Und ich habe weise und klug entschieden, aber das kann ich nicht sagen, weil es gab keine Option, null Option. Und deswegen kann ich heute sagen, es war Gott. Ich weiß nicht, wie oft du in deinem Leben Ähnliches erlebt hast, aber es wäre cool, also es wäre richtig ermutigend, wenn ihr anderen erzählt, wie Gott eure Schicksal gewendet hat, wo es überhaupt keine Hoffnung mehr war, wo Gott stark eingegriffen hat. So, jetzt zum Schluss. Ich möchte noch ein paar Bibelverse aus Römer 8, 16 bis 18 lesen. Und dann lassen wir noch Zeit für vielleicht ein Lobpreislied oder Zeugnisse. Wäre schön, wenn jemand von euch Zeugnisse hat, einfach uns gegenseitig zu ermutigen. Apostel Paulus schreibt in Römer 8, 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hat jemand noch Zweifel, dass er ein Kind Gottes ist? Wenn ja, es gibt was zu tun. Einfach vor Gott kommen, Schuld bekennen, Jesus Christus annehmen, diese Vergebung und der Heilige Geist kann dich zu einem Kind Gottes machen. Aber ich bin mir überzeugt, dass wir hier vollkommen überzeugt sind, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes. Egal, ob du hier auf Erden in einer Mietwohnung lebst, ob dein Lohn bescheiden ist oder ob du vielleicht Darlehen aufnehmen musst, über die Runden zu kommen, du bist ein Erbe Gottes. Irgendwann mal dieses Leben auf Erden hat ein Ende und da geht es weiter. Und du wirst ein Erbe Gottes sein. Und da wird überhaupt keine Rolle mehr spielen, was du hier im Besitz hattest, was du für ein Auto gefahren bist, wie dein Lohn ausgesehen hat, was du für eine Ausbildung hattest. Du wirst ein Erbe Gottes sein. Gott wird deine sehr große Belohnung sein, so wie bei Abraham. Und Miterben mit Christus, des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist auch eine große Verheißung, aber das ist für uns auch eine große Herausforderung. Jesus Christus lädt uns ein, auch unsere eigenen Kreuze zu tragen. Also manchmal diesen Schmach Christi, dieses Kreuz zu tragen, dass du dich für ihn entschieden hast, dass du manchmal ausgegrenzt wirst, bist, dass du verspottet bist und dass du auf so viel in dieser Welt verzichten musst, was die Welt für so hoch haltet. Wer mir folgen will, der soll sein eigenes Kreuz tragen. Also große Verheißung, aber auch eine gewisse Herausforderung. Ihr sollt leiden mit dem Christus. So verbunden mit Christus zu sein, wenn Christus angegriffen wird, dass du zu ihm stehst, dass du mit ihm leidest. Natürlich gibt es verschiedene Formen, wie das passieren kann, manchmal seelisch, psychisch, manchmal körperlich, wie in anderen Ländern, wo Christen regelrecht vernichtet werden und umgebracht werden. Aber es gibt diese große Verheißung Gottes. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn die Herrlichkeit geoffenbart soll, da auf diesen, in diesem neuen Himmel, in diesen neuen Erden mit unserem Herrn Jesus Christus, wenn seine durchbohrten Hände dich umarmen werden, wenn sie dir sagen werden, willkommen nach Hause Tochter, willkommen nach Hause Sohn, was für ein Moment, was für eine Herrlichkeit, seine durchbohrten Hände. Ich finde es so interessant, dass der verherrlichte Körper von Jesus Christus unbedingt diese Löcher behalten wollten. Er hat sich verherrlicht, seinen Körper, und wollte diese Löcher in seinen Händen und seinen Füßen behalten. Und sehr wahrscheinlich werden sie auch in alle Ewigkeit so bleiben. Und das wird uns auch in den Himmel immer erinnern an das, was unser Herr für uns getan hat. Es mögen Christen sehr drunter leiden in dieser Welt, werden auf unterschiedliche Weise gequält, weil sie mit Christus verbunden sind und weil sie mit unserem Herrn leiden. Aber in Betracht gezogen auf die zukünftige Herrlichkeit, das ist nichts. Nicht, dass unser Leiden hier auf Erden nicht schlimm sind, aber die Belohnung und die Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, ist so viel höher, dass unser Leiden eigentlich nicht viel wert sind in Betracht auf diese Herrlichkeit. Ich bleibe bei diesen Worten und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ich möchte euch weiterhin ermutigen, vor Gott zu kommen, wie die Psalmisten, eure Freude, eure Frust, eure Schmerzen vor ihm zu bringen, euer Trauer mit dem Heiligen Geist und im Gebet zu verarbeiten. Und ich bin mir sicher, wenn der Heilige Geist kommt und wenn er dich in Gebet assistiert und wenn er dein Herz berührt, er wird deine Empfindung zurechtrücken, er wird deine Haltung zurechtrücken, deine Gefühle zurechtrücken und deine Theologie zurechtrücken. Das ist dem Heiligen Geist alles möglich. Sei mutig, betet wie nie zuvor. Ich glaube, die kommenden Zeiten und die jetzige Situation, die wird uns richtig beten lernen. Und das wünsche ich mir sehr für mich selber und für unsere Gemeinde. Amen.